Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, der Instant Podcast, der dann ein bisschen später kommt, zu den ATP Finals 2025 mit dem 7 zu 5 von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Ein paar Minuten, also die beiden Burschen stehen noch bei der Siegerehrung. Carlos Alcaraz wird gefeiert. Ein paar Minuten danach die erste Einschätzung vom Tennispropheten Andreas Thürieu, bitte. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens, und hallo zu Hause oder wo auch immer man uns zuhört. Ja, dann beginnen wir mit dem Finale, nehme ich an. Und es waren einige Aspekte. Also was finde ich im ersten Satz entscheidend war der Aufschlag vom Sinner, also die Aufschlagleistung vom Sinner. Und mir ist aufgefallen, dass der im Vergleich zu früher viel öfter durch die Mitte serviert, links und rechts. Also auf das T geht, was ja vielleicht auch für einen Hobbyspieler nicht ganz dumm ist, weil die Distanz kürzer ist, ist ja logisch, ne? Das will man quer hinaus servieren, aber das nur nebenbei. Also das ist mir aufgefallen. Beim Alcaraz war es so, ich finde, dass der sich schwerer getan hat, im ersten Satz irgendwie dabei zu bleiben. Trotzdem hat er dann den Satzball gehabt, allerdings als Rückschläger. Und da muss ich sagen, großer Respekt vor Sinner, der beim zweiten Aufschlag da viel riskiert hat. Das zeigt also auch seine Konfidenz, die klar sein mag, aber bei so einem Finale muss man es dann erst einmal bringen, so einen zweiten Aufschlag gegen dich Startball so hineinzudonnern. Und damit ist es dann ins Tiebreak gegangen. Ich finde, das Tiebreak war nervös von beiden Seiten, aber dann doch zu Recht der Sieg vom Sinner. Und im Tiebreak hat man schon gesehen, für mich ein bisschen zu sehr auf Dacht die Angriffe und die Spielvariationen vom Herrn Alcaraz. Das war dann nicht wirklich überraschend für den Sinner. Und ich glaube, deswegen hat er auch für mich den ruhigeren Eindruck gemacht. Das war einmal der erste Satz, im zweiten dann trotzdem gleich der erste und einzige Aufschlagverlust in dem ganzen Turnier des Italieners. Den hat er dann, glaube ich, zum 3-3 oder so wieder wettgemacht. Und danach war es insofern spannend, als die Aufschlagleistung bei den ersten Aufschlägen von Sinner extrem runtergegangen ist. Ich weiß eigentlich nicht, weswegen. Und bei Alcaraz hinauf. Und es war eine Kleinigkeit, glaube ich. Und es war dann zum Schluss schon auch zu sehen, für mich, Alcaraz ist behandelt worden, ist jetzt auch getappt worden. Ebenso, ich glaube, Mitte des oder zu Beginn eher des zweiten Satzes. Da ist mir noch nichts aufgefallen, aber dann am Ende, glaube ich doch, da war es wieder so, dass dann zu diesem 5-7, finde ich, der Alcaraz zu durchsichtig und zu sehr auf Verdacht aktiv geworden ist, und das hat dem Sinner gar nichts ausgemacht. Trotzdem muss man es einmal so zu Ende spielen. Das ist also mein kurzer Eindruck. Dir fallen sicher noch einige Dinge dazu ein.
Naja, also dieser einzige Aufschlagverlust, den hat der Sinner sich zu 100% selbst zuzuschreiben. Hat zwei Doppelfehler gemacht und dann beim Breakball die Vorhand rausgelöffelt. Dafür muss man auch sagen, der Ausgleich dann, der von dir angesprochene Ausgleich zum 3-3 war sehr glücklich, weil wenn man da nämlich ein Video-Replay gemacht hätte, wenn sich der Schiedsrichter das nochmal angeschaut hätte, dann hätte der Punkt an Alcaraz gehen müssen, weil das hat man in der Wiederholung sehr, sehr gut gesehen. Der Return von Sinner, das war eine Doppelberührung mit dem Schläger, das ist Fehler, wenn ich das Regelbuch einigermaßen richtig interpretiere, aber wurscht, ich meine, dafür verstehen sich die beiden ja so gut, ja, dass sich das der Alcaraz dann auch anschaut. Und das muss man ja, das hat man, wie gesagt, nur in der Wiederholung gesehen. Na, ich fand halt, dass, wie du sagst, bei diesen Angriffen, dass der Alcaraz aus seinen Volleys, die ja vor allem aus seinen Rückhand-Volleys, die normalerweise schon sehr, sehr gut sind, aber er hat da oft falsche Entscheidungen getroffen auch. Er hat Sinner dann noch einmal eine Chance gegeben, dass der zum Ball kommt und das muss man natürlich dann schon auch wieder, muss man dem Sinner applaudieren, ja. Was der dann einfach aus dem Handgelenk für einen Lob spielt, einmal dann einen ganz einen kurzen Vorhand-Cross, auch wieder nach einem Rückhandvolley vom Alcaraz. Also ich hätte gerne einen dritten Satz gesehen. Das schon. Ich finde, für Alcaraz ist es ein schöner Erfolg, dass er ins Finale gekommen ist. Hätte ich davor nicht gedacht. Ich glaube, dass ihm die Auslosung geholfen hat, da, weil in seiner Gruppe Leute waren, gegen die er sich wohl erfühlt in der Halle, aber wurscht. Verdienter Sieger. Mehr mag ich eigentlich dazu jetzt, oder mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, so kurz danach.
Ja, also eben, wenn wir ein bisschen zurückgehen, dann muss man das ins Kalkül ziehen, was du jetzt erwähnt hast, nämlich, dass es ja zu Beginn, das hat fast nach Stolperer ausgeschaut, wie der Alcaraz da gestartet ist, gegen den, wie sich später herausgestellt hat, nicht einmal ganz kompetitiv gewesenen Herrn Fritz den Satz abgegeben, und da hat er sich gequält, was die Form betrifft, und auch zwischendurch, finde ich, war das nicht so souverän, vor allem nicht von der inneren Ruhe her. Und das ist noch einmal das, was ich jetzt auch wiederhole. Diese innere Unsicherheit, von der merkst du vielleicht nach außen nichts körpersprachlich und so, weil er das ja immer recht geschickt macht, auch mit dem Lachen und Lächeln zwischendurch. Aber ich glaube nicht, dass da die hundertprozentige Überzeugung dabei war und dass daher das rührt, was du gesagt hast, nämlich diese Fehlentscheidungen. Das waren einfach Fehlentscheidungen. Und natürlich ist das auch richtig, dass er die Wallis normalerweise mit mehr Nachdruck spielt, aber das war mir, also quasi wie innen so außen, ein bisschen mehr Unruhe auf jeden Fall als beim Sinner, der für mich auch nicht immer so ruhig gewirkt hat, aber der es dann doch geblieben ist. Das muss man sagen, weil diese Chancen hat er sich nicht nehmen lassen. Da war ja manchmal auch nicht allzu viel Zeit, aber er war sehr aufmerksam, immer auch nach vorne. Zum Starten, zu den Stops, die, wie wir gesehen haben, jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren, vom Alcaraz, aber da war er nie zu überraschen. Und das Einzige, was vielleicht fehlt, ist diese doch nach dem auf der Erkenntnis nach dem US Open passierende strategische Änderung. Da habe ich heute nicht viel gesehen vom Sinner. Und ich würde sogar sagen, so wie du, das war ein glückliches Break, und auch dieser Quer-Vorhand-Cross-Stop von hinten, ob der
Ja.
ganz beachtet war, weiß ich nicht. Also das war das einzige Element, aber ich meine, wenn man das so, weißt du, wenn du etwas integrierst in dein Spiel und das funktioniert vorher ganz gut gegen alle anderen, und dann hast du eben diesen Druck des Finales, der ganzen Öffentlichkeit, und irgendwie, das ist jetzt schon wirklich also nur eine kleinste Kleinigkeit, wo man vielleicht sagen könnte, er hat auf mich schon auch von der Intuition her freier gewirkt, der Herr Sinner, aber was redet man da immer? Der hat keinen Satz abgegeben und ist der strahlende Sieger. Ich möchte noch was sagen, wir dürfen ja nicht vergessen, diese 3 Monate, die er nicht dabei war, die ihm aber jetzt, finde ich, zum Schluss zugute gekommen sind. Warum? Wir sehen, wie alle anderen herumhatschen und der noch relativ frisch ist. Und auch wenn das früh im Jahr war, aber ich glaube, es war genau so, dass er eben nicht bis ans letzte Limit hat gehen müssen. Man hat es gesehen in Wien, okay, da war eine Kleinigkeit. Und auch davor, also glaube ich, gegen den Kriegsbau einmal da aufgeben musste oder irgendwas war da. Und da hat er sich aber wieder erfangen, nicht? Aber so Zerrungen oder so richtig. Also er hat für mich frischer gewirkt, ganz einfach, als der Alcaraz-Punkt. Vielleicht ist es ja nicht ganz schlecht gewesen, diese 3 Monate, wo er out of competition war. Und eines noch, der wäre natürlich mit Abstand auch rechnerisch, numerisch die Nummer 1, wenn nicht diese Sperre gewesen wäre, aber wir wissen, warum es war, und ich glaube, das war auch gerecht so.
Also Carlos hat schon ein paar Punkte in dieser Zeit gemacht. Er hat Monte Carlo gewonnen, war in den Wales im Halbfinale, war Barcelona im Finale gewesen. Also ja, wenn man die Punkte abziehen würde, aber es hat ja einen Grund gegeben, warum Sinner nicht dabei war. Also Alcaraz hat mir, ich habe vor dem Halbfinale gedacht, dass er das verlieren könnte gegen Auger Aliassime. Und dann hat er aber diesen ersten Satz gespielt, wie im besten Sinne des Wortes wie besessen. Also es ist unglaublich. Und da hat er dann selber gesagt, im Interview danach, egal was er probiert hat in diesem ersten Satz, es hat funktioniert. Und Das macht mir halt mehr Spaß, wenn ich sowas sehe. Generell macht er mir mehr Spaß. Er ist eh schon ein bisschen braver geworden, finde ich. Ja. Früher mal hat man wirklich bei keinem Schlag gewusst, was kommt. Aber so ein erster Satz wie gegen Oshea Aliassime, es ist einfach so schön zum Anschauen, wie er den Ball beschleunigt, wie schlau er dann spielt. Aber Oshea Aliassime, so gut er gespielt hat bei diesem Turnier, das möchte ich schon auch lobend erwähnen. Der hat da wirklich sehr, sehr gut gespielt. Alles in allem. Auch gegen Zverev, zu dem wir vielleicht oder sicher auch noch kommen werden. Aber Sinner ist halt noch einmal eine Klasse besser. Das ist halt einfach so. Der macht keine Fehler. Der steht auch an der Linie. Der spielt genauso flach und kann mit der Vorhand dann auch noch antauchen. Es ist großartig. Ich glaube, dass es für Alcaraz leichter ist im Freien draußen, wenn keine so klinischen Bedingungen sind. Aber auch da haben wir gesehen, Roland Garros hätte Sinner gewinnen müssen eigentlich mit 3 Matchbällen. Es ist großartig, wie die beiden Jungs spielen. Und ich glaube, dass Alcaraz mit diesem Finalenzug gut leben kann. Und ich hoffe nur, dass die von dir angesprochene Verletzung jetzt nicht heißt, dass wir morgen eine Pressemitteilung des spanischen Tennisverbandes bekommen, wo dann geschrieben steht, naja, leider wird Carlos Alcaraz an der Davis Cup Finalrunde in Bologna nicht teilnehmen. Das würde ich ewig schade finden. Vielleicht nicht ewig schade, aber schade.
Joje.
Joje, na bitte, bitte. Darauf habe ich gewartet. Joje. Ja, magst du was zu Oshea Aliassime sagen, zu Zverev sagen, zu Demirbay sagen, der auch ins Halbfinale gekommen ist? Bitte.
Ja, vor allem zu letzterem, und zwar auch aus dem Aspekt, der für mich auch für den Felix gilt. Also, dass ja da zwei im Semifinale war, mit denen man vorher, glaube ich, gar nicht gerechnet hat. Eher noch vielleicht mit dem Felix als mit dem Demirbay. Aber ich möchte den Australier deswegen herausstreichen, weil wir ja eh uns schon einig waren, und ich glaube, da kann uns keiner widersprechen, dass das der Mann ist, der aus seinen Möglichkeiten viel, viel mehr macht, als man je nur wirklich in seinen kühnsten Träumen prognostizieren würde. Und das ist was ich hier unterstreichen möchte, aus Sicht der Performance, aus Sicht der Psyche, aus Sicht der mentalen Prozesse. Weil der hat ein Gruppenspiel gehabt gegen den Musetti, das er eigentlich schon beinahe gewonnen hatte. Und dann kam dieser eine Volley, vielleicht erinnern wir uns, den er da halt eher mittig hinschiebt und daraufhin wieder passiert oder überlobt oder irgendwas, und ist danach so verkrampft gewesen und hat das dann auch der Öffentlichkeit mitgeteilt und hat natürlich, was psychologisch nicht das Schlaueste ist, jetzt auch allen seinen Gegnern erzählt, was ihm da passiert ist, und hat das dann auch noch danach dramatisiert in dieser Pressekonferenz. Es war schön, die Emotionalität zu spüren und das alles, seine Traurigkeit und seine Verzweiflung. Aber er hat sich ja runtergemacht selber, indem er gesagt hat, also das ist der schwärzeste Moment seines Lebens, bla bla bla, und er versteht es nicht und er muss solche Spiele gewinnen, wenn er da oben hingehören möchte. Und da muss man dazu ja auch noch sagen, dass er ja im Vorjahr schon dabei war, ich glaube, dass er also kein Spiel bis dahin gewonnen hat, nicht? Und dann hat er das am Schläger und vergeigt. Und das mag ja so sein, aber selbst mir ist es schleierhaft, trotz Kenntnis vieler, vieler Methoden, wie man sich in so kurzer Zeit aus so einer Verzweiflung, die man selber noch geschürt hat, 48 Stunden später präsentieren kann, als wäre das alles nicht nur nicht passiert, sondern drei Klassen besser, überzeugt von sich selbst, noch vorstürmend den Fritz zerlegend, so dass der überhaupt nicht gewusst hat, was da gespielt wird. Und da finde ich es wieder schön. Man kann natürlich dieses Format kritisieren, aber das haben wir jetzt schon jahrzehntelang, diese Gruppenkonstellationen. Ich finde es schön und ein Happy End für ihn, und ich finde das auch verdient, mit diesem Kämpferherz, das der hat und so weiter. Und er hat ja dann danach auch wieder fast geweint und hat gesagt, also ohne sein Umfeld, und das sieht man, wie wichtig das ist, weil wir uns doch oft mokieren, wie viel Leute fahren damit, und muss die Oma auch noch unter Anführungszeichen und der 14. Neffe und 4 Trainer und also diese ganze Entourage. Und er hat gesagt, aber ohne diese Leute wäre ich nie fähig gewesen, nur annähernd so eine Leistung zu bringen. Und was er auch noch gesagt hat, das ist was ich vielen mitgeben möchte, was aber natürlich leichter gesagt als getan ist. Er hat diesen Ergebnisfokus, also dieses unbedingt gewinnen müssen wollen, völlig beiseite gelassen beim letzten Match, weil das die Ursache war, dass er gegen Musetti am Schluss so verkrampft hat. Also er hat sich irgendwie in eine Stimmung gebracht, wo er gesagt hat, also jetzt geht's wirklich nur noch darum, dass ich da einen Spaß habe, egal wie das ausgeht, wie auch immer, und ich spiele zur Freude, die ich eigentlich immer schon hatte am Tennis. Und das ist auch, finde ich, wenn man das so zusammenbringt, sollte jeder einmal auch für sich daran denken, dass das Ergebnis oft dann sozusagen von selber kommen kann.
Ja, schön. Alex de Minaur, da hat doch noch was zu feiern gehabt. Ist ins Halbfinale gekommen, hat dort zum 13. Mal gegen Jannik Sinner verloren bei 13 Matches. Das heißt, dreimal wird er noch verlieren. Und dann könnte dieser legendäre Spruch von Vitas Gerulaitis vielleicht nobody beats Alex de Minaur 17 times in a row. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich fürchte halt, dass Jannik Sinner eben derjenige ist, der Alex de Minaur tatsächlich 17 times, weil das in a row schlägt, weil das passt einfach nicht zusammen. Die Spielweise, ja, die da beiden haben. Also
da
das
hast du
ist,
schon
ist
recht.
Leider so.
Dazu noch kurz was sagen darf. Bitte. Man muss sich trotzdem an den ersten Satz erinnern. Also da
ja,
war der
Sinner
so überrascht und der Alex hat dort angesetzt bei der Leistung gegen Fritz. Und da hat er also wirklich für mich, du musst einmal hineingehen in ein Match mit 0-11, hast gerade einmal zwei Sätze gewonnen, auch bei Best of Five gegen den Sinner, und dann so auf Augenhöhe sein, bis du am Schluss vielleicht ebenso wie der Alcaraz heute dann ganz minimale Mankos hast und der halt dort einsetzt. Und da ist wieder Riesen-Credit zu Sinner, weil wenn du so ein Favorit bist und bist dann überhaupt nicht, also du bist vielleicht überrascht, aber du gehst mit, du holst noch mehr heraus, du hast das sicher einfacher vorgestellt. Und dann zu stehen von den Nerven her, muss ich sagen, das war ganz großartig. Aber ich würde gern dich bitten, Jens, weil er dir, glaube ich, auch nahesteht, was die Sympathie und so betrifft, was du zum FAA sagst, den man ja auch, glaube ich, durchaus loben kann.
Ich muss ihn loben. Ich war fast schockiert, als ich gehört habe, dass Boris Becker vor dem Spiel gegen Alexander Zverev gemeint hätte, ja, Felix ist nicht der Schnellste, oder es ist jetzt keiner der Schnellsten. Da widerspreche ich sofort. Also athletisch, glaube ich, muss man so meinen Felix keine Sorgen machen. Was mir halt Sorgen macht, ist, dass er keine, es ist dieser Rückhand-Longline-Ball, den er einfach aufgrund seiner Technik nicht kann, das habe ich eh schon 800 Mal gesagt, aber ich finde, dass der eine super Idee gehabt hat gegen Zverev. Ich habe diesmal wirklich der hat auch gegen Sinner, finde ich, sehr gut gespielt im ersten Satz, bis er sich dann ein bisschen verletzt hat. Und es ist komisch, dass er hatte diesen einen sehr, sehr guten Herbst gespielt, ich glaube vor 2 Jahren war es, wo er da in Basel gewonnen hat, und dann ist er plötzlich, und damals hat er sich so gut bewegt und hat immer halt dominiert mit Aufschlag und Vorhand, sondern trifft er 2 Jahre natürlich immer noch viel mehr, als wir jemals treffen werden, aber nicht mehr so gut auf diesem Level. Und jetzt ist er plötzlich wieder da zurück, dass er bei den US Open ins Halbfinale gekommen ist. Ja, okay, hat Zverev geschlagen, alles gut. Aber er hat ja die letzten Wochen richtig gut gespielt. Und das ist halt einfach ein rundum sympathischer, netter, höflicher, vielleicht ein bisschen langweiliger Kerl, aber besser so langweilig als ich mag ihn schon, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ja, für welchen Tennisspieler, wenn ich mir 5 Tickets kaufen müsste für Tennisspieler und ich überlege mir, für welche 5 Tennisspieler würde ich mir ein Ticket kaufen, bin mir nicht sicher, ob der Felix da dabei wäre. Ich bin mir nur sicher, dass der Alcaraz dabei ist und natürlich Denis Novak, aber ansonsten bin ich mir nicht sicher, wer da dabei ist. Denis Novak natürlich nur eine kleine Reminiszenz an große Zeiten. Der Denis hat am Sonntag bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird. Aber zur FAA kann ich nur sagen, ein ganz, ganz höflicher, netter Kerl und jetzt spielerisch und vor allen Dingen auch, was die Beinarbeit angeht, und da bin ich komplett anderer Meinung als Boris Becker, ist er on top, und das macht es ja aus, dass er dann eben mehr Vorhand als Rückhand spielen kann. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, da möchte ich noch ergänzen, dass ich vielleicht weniger aufs Spielerische geachtet habe, als vielmehr auf das, wie der aufgetreten ist. Und ich mich auch gefragt habe, woher kommt diese Konfidenz, die der ausstrahlt? Natürlich kann man sagen, okay, der hat, glaube ich, übers Jahr die beste Hallenbilanz, weil das sind ja nicht, oder was weiß ich, die letzten 3 Jahre oder irgendwas habe ich da gehört, dass er da, also
ich,
dass
ich glaube,
dann
die
der
letzte
Halle.
Dekade habe ich sogar gehört, und da muss ich
Ja.
sagen, jetzt beruhigen wir uns erst einmal. Ja? Wir müssen alle ruhiger werden. Er hat keinen großen Titel gewonnen in der Halle. Er hat vielleicht gut gespielt in der Halle, aber er hat keinen großen Titel gewonnen.
Ja, also irgendwo ist geschaut, dass er über einen gewissen Zeitraum, glaube ich, die meisten Matches gewonnen hat. Egal,
Genau,
auf jeden Fall hat er sehr stark und gut und gern in der Halle gespielt. Das ist das eine. Aber trotzdem, und das war auch zu sehen gegen den Zverev, wo ich finde, dass der spielerisch um nichts besser war. Ja, aber um einmal beim Felix zu bleiben, also ich habe irgendwo einmal gehört zwischendurch, dass der gesagt hat, in einem Halbsatz auf einer Pressekonferenz, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn hier, weil da geht's in jeder Millisekunde um so viel und genauso mehr muss ich fokussiert sein hier. Und ich finde, das hat man auch gesehen, dass der vollkommen fokussiert war und immer klar und auch von der Emotionsseite her sich vergebend bei Fehlern und so weiter. Also der hat sich da in nichts einlassen und hat diesen Fokus dermaßen halten können mit einem ausgestrahlten Selbstvertrauen, das durch seine spielerischen Möglichkeiten nicht zum Ausdruck kam. Weil wie du sagst, da fehlt ein bisschen was. Vor allem natürlich beim Rückhand-Longline. Aber auch sonst. Aber das musst du auch einmal schaffen, deine Möglichkeiten optimal einzusetzen. Und sei es nur etwas beständiger als zum Beispiel da der Herr Zverev. Und da finde ich schon, dass das für den Zverev eine viel bessere Auslosung gibt's nicht. Ich glaube auch nicht, dass er dem in Auge geschlagen hätte, wenn es da um irgendwas gegangen wäre oder. Also mir fällt keiner ein. Den Fritz vielleicht diesmal endlich einmal. Ich weiß es nicht mehr, wer in dem Feld noch angenehmer hätte sein können von der Auslosung für den Zverev. Und da habe ich mir schon gedacht, dass der einmal auch auftreten wird, quasi mit breiter Brust und zwar nicht nur sich das einredend, sondern wirklich demonstrierend. Und das ist wieder nicht passiert. Wieder waren diese paar Punkte ganz einfach, ganz kurz gesagt, der eine riskiert, um das mehr trifft und der Zverev bleibt um das vorsichtiger. Und da ist er jedes Mal Zweiter jetzt schon über das ganze Jahr. Leider immer wieder in wichtigen Spielen, das, was man ihm vorwirft. Und das andere Moment noch beim Zverev ist, dass der für mich überhaupt keine Vielfalt in seinem Spiel hat von Überraschungsmomenten her. Da kommt nie irgendein Stop. Und wenn, wirkt er hölzern, da sind Zonen, wo du siehst, da fühlt er sich gar nicht wohl. Die anderen nicht deppert, locken ihn natürlich auch genau dorthin. Und der ist so aufschlagabhängig inzwischen, dass er, sage ich einmal, ohne das Service jetzt wirklich schon gar nicht mehr Nummer 3 der Welt wäre. Und ich fürchte, das wäre auch nicht unrealistisch, dass er nächstes Jahr Top 10 rausfallen, will ich nicht sagen, aber Verteidiger mal unter so einer Voraussetzung und mit diesen Ergebnissen dieses Jahres dann ganz easy ein Finale beim Australian Open.
Gut, das, ob er das packt, weiß ich nicht, aber danach hat natürlich schon viel Luft nach oben. Er hat nur ein Turnier gewonnen in München. Er war in Wimbledon ist die erste Runde raus. Das wird nicht noch einmal passieren. Also da liegen schon Punkte auf der Straße. Also das halte ich halte es für schlicht unmöglich, dass Alexander Zverev bei dem, was er kann, mit seiner Erfahrung und mit seiner Konstanz, die er doch hat, am Ende des kommenden Jahres. Aber du kannst mich gerne, schreib's jetzt auf und dann sprechen wir jetzt in 365 Tagen wieder. Aber ich gehe davon aus, dass er Top 5 der Welt abschließt, einfach weil er zu gut ist, ja, weil er konstant ist als die meisten Nasen dahinter davor. Okay, das ist klar, dass die beiden Best of 5, wenn er wirklich beide schlagen muss, das sehe ich nicht mehr. Jetzt wird Djokovic, ist glaube ich Vierter in der Weltrangliste. Es kommt darauf an, wenn es dann so ist wie in Paris, dass du im Viertelfinale schon Djokovic hast, das ist natürlich auch eine Drecksauslosung für den Zverev gewesen. Und ich halte da schon mehr Stücke auf ihn als du vielleicht. Also ich glaube, der, also für mich völlig undenkbar, dass er nicht Top Ten ist, das sowieso nicht. Und ich würde sogar eine Wette darauf eingehen, um eine diesmal geschlossene Flasche Almdudler, dass er heute in 365 Tagen Top 5 ist.
Das ist deswegen eine schwierige Wette. Ich würde sie sonst, ich vom Gefühl her gleich abschließen, aber es wird daher Djokovic rausfallen, und zwar nicht ganzheitlich, aber der wird so wenig spielen, dass er also da vorhin keine Rolle mehr spielt und dass er aus den fünf selber draußen ist, und dann müssten zwei, drei aufschließen, glaube ich, dass der Zverev da, also ich, bis Ende des Jahres, ich weiß es nicht anders, ich habe irgendwo eine Vermutung, dass ein Fonseca durchstarten wird, ja, wo auch immer.
Das war richtig, ja, es ist meine Vermutung, lass sie
ja,
mir
ja,
bitte.
Ja, bitte, ja, ich lasse sie gerne.
Und ich weiß zwar nicht, wo, da ist es nur ein Gefühl, aber also Top 5 sehe ich ihn da auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich mag den Zverev ja in Wahrheit. Ich finde nur, dass also diese ganze Situation denkbar unglücklich ist und dass es eine ähnliche Entwicklung nimmt wie bei Thiem, kommt mir vor, dass der eigene familiäre Clan, der ja in Wahrheit immer um ihn herum war, dieses Sicherheitsnetz mit dem Vater dort als Alpha, ja, wie man gesehen hat über die Jahre, der so immer noch das größte Sagen hat, dass da die Selbstentscheidung die Selbstbestimmtheit auf der Strecke geblieben ist. Ein bisschen wie beim Thiem, wo der Presnik ihm viel abgenommen hat, wo auch immer wieder die Eltern entschieden haben, rundherum. Das mag wie eine Kleinigkeit klingen, aber der muss ja selber in Sekundenbruchteilen dort entscheiden. Und zwar völlig selbstsicher. Was kommt jetzt? Was spüle ich jetzt? Und das ist für mich irgendwie eine nicht ganz unähnliche Sache. Ich will nicht sagen, dass der ein Mama oder Papa-Kind ist, aber es ist für mich, also da gehört, da würde ich mir erwarten, dass er selber einmal am Tisch hat und sagt, ich will das. Und das ziehe ich jetzt durch. Sorry, Herr Vater oder wer auch immer. Vielleicht täusche ich mich, aber das ziehe ich jetzt durch und ihr bleibt einmal ein bisschen zu Hause, schaut es im Fernsehen an und so weiter. Ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit wäre, also wenn er da natürlich neben meinem dauernden Ansatz, den er ja auch negiert von mentalen Dingen, kann man sagen, er war mental eh gut in diesem einen Gruppenspiel, wo er das Tiebreak noch aufgeholt hat, aber dass der Herr Shelton da nicht der große Zampano war in dem ganzen Achtergefüge, muss man halt auch noch dazu sagen. Also das sind so meine Überlegungen zum Zverev und ich sehe ihn leider nicht, ich will nicht überkritisch sein, aber ich sehe nicht, wie der je im Leben seinen Lebenstraum neu erreichen soll, nämlich ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, weil die ersten zwei, die sind ja jetzt schon ein, zwei Klassen besser und ich glaube nicht, dass der das abwehren wird können, wenn da ein paar Junge kommen. Aber vielleicht täusche ich mich und womöglich findet er zu dieser Konstanz, die dir, glaube ich, ganz gut gefällt und die er ja auch bewiesen hat, wie man sieht, wiederum als Nummer 3 am Jahresende.
Also, verstehe mich.
Ich möchte nicht wetten. Ich traue mich nicht, gegen dich zu wetten. Und zwar warum nicht? Weil, wie die Hörer nicht wissen, du heute gesagt hast davor, wir werden um 20.30 Uhr aufnehmen und um 20.31 Uhr war der Matchball. Also das ist, da schlagst du mich schon um länger mit deinen Einschätzungen.
Na, also ich möchte ja deine Einschätzung zu Schaaf und Seca gar nicht madig machen. Ich würde es mir wünschen, dass es so kommt, weil ich finde, der von Seca,
das wäre... Halt, das ist ja okay.
Nein, ich befürchte einfach, dass... die Leute, die sind ja nicht deppert, die Tennisprofis und die Trainer schon gar nicht. Die schauen sich das an, wie spielt der Fonseca und wo ist er noch angreifbar. Und ich glaube, dass er im nächsten Jahr noch angreifbar sein wird. Aber der hat so ein mächtiges Spiel, da ist so viel da. Wenn er athletisch noch besser wird, weil ich würde ihn gerne mal ohne T-Shirt sehen. Ich glaube nicht, dass er schon die Figur von, sagen wir, ja, vom Alcaraz zum Beispiel hat, ja, was die Definition des Oberkörpers angeht. Ich glaube, da ist noch was möglich. Also vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber mittelfristig glaube ich das schon auch, oder hoffe ich es auch, weil es super fürs Tennis wäre, wenn da Brasilianer mitmischen würde.
Schau mal.
Nächstes Jahr sehe ich es noch nicht. So, Shelton vielleicht, aber Shelton, wie du richtig sagst, in diesem Kontext jetzt, man darf ja nicht vergessen, bei den US Open hat er sich verletzt und dann ist er eher bisschen zaghaft zurückgekommen. Ich finde, dass er unter diesen Umständen eigentlich recht gut gespielt hat. Den zweiten Satz gegen Zverev muss er natürlich gewinnen. Mit 6-3 und zwei eigenen Aufschlägen im Tiebreak. Dass er gegen Sinner nicht gewinnt, okay, das ja, das davon war auszugehen. Und der Felix hat dann gegen Shelton, finde ich, auch eine reife Leistung gezeigt oder zwischendurch. Ja, wollen wir noch ein Wort verlieren zu den österreichischen Chancen gegen Italien mit Flavio Cobolli und Lorenzo Sonego im Davis Cup? Ich glaube, am Mittwoch, bin mir nicht ganz
Noch
sicher.
16 Uhr, 16 Uhr, ja.
Mittwoch 16 Uhr, ja. Müssen wir Toni Pfeffer zitieren? Nach diesem 0 zu 5 gegen Spanien. Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen oder geben wir unsere Chance, Andi. Es ist halt so, dass keiner der österreichischen Heroen, die da im Einzel auftrumpfen werden, in letzter Zeit viel gewonnen hat. Und Erla Miedler, ich fürchte, Erla Miedler werden gar nicht mehr zum Zug kommen. Wenn doch, dann schaue ich mir es an. Aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand in Bologna gegen Cobolli, Sonego, vielleicht spielt auch der Berrettini, da irgendein Licht sehen wird, Andi. Kannst du mir Hoffnung machen?
Naja, vielleicht dann in weiterer Folge. Mein erster Gedanke ist, wenn ich höre Österreich, Italien, 35 Jahre ins Zug, ich traue mich es gar nicht laut sagen, als ich da noch herumgeirrt bin, federführend als der Moderator in Österreich schlechthin und ein Horstl und ein Tom vernichtet haben, 5 zu 0 auf
Oma
Sand.
Camporese, oder war nicht Oma Camporese da
Die
auch dabei?
Herren, die, ja, der war auch im Team, aber die Herren Paolo Cané und der Diego Narciso hat dann gespielt gegen einen Horstl. Aber wir haben auch das Doppel gewonnen, das ich jetzt nominell bei den Italienern nicht mehr weiß. Aber das waren halt schon andere Zeiten. Da war der Davis Cup noch ein echter Davis Cup, nämlich über 3 Tage. Und es ist also, wenn ich jetzt direkt in die Gegenwart springe, für mich das nicht mehr. Jetzt habe ich eh schon lang gesagt. Da hat sich so viel getan dazwischen. Es ist schön, dass wir dort dabei sind. Das war, und das traue ich mich hier zu sagen, das Jahrtausendmaßen, weil das gibt es normalerweise auch nicht mit der Truppe, die wir hatten, gegen die Ungarn zu gewinnen, die vorher viel, viel stärker waren auf allen Turnieren und sich zu Hause sozusagen angeschüttet haben. Und das wird auch der dritten Klasse der Italiener nicht passieren zu Hause, weil ich glaube, dass der Herr Berrettini und der Herr Coboli, wie du sagst, und noch die einen oder anderen, man hat ja genug Auswahl unter den besten 100 da, also gegen uns einmal da überhaupt kein Problem haben werden. Das ist daher eine kurze Reise. Auch das finde ich deppert. Okay, man kann sich brüsten, man war im Viertelfinale die besten 8 der Welt, man spielt dort hinfort, apertiv fort. Schaut vielleicht ein bisschen zu, trainiert und fährt dann wieder heim. Ja, bei Italien ewig schade, das wäre aufgelegt gewesen mit Sinn, finde ich. Und jetzt ist natürlich eines für den ganzen Cup, auch das hast du schon erwähnt, dass man zittern muss. Also Mann, in erster Linie Spanien und der Herr Ferrer, jetzt hätte ich gesagt, der Rafa, siehst du? Aber der hat für mich schon den Stellenwert, weil früher hat es auch nur gegeben Rafa und dann irgendwelche fast Zweit-Drittklässler oft und das hat immer genügt. Also so ähnlich sehe ich das da auch, wenn der wirklich jetzt nicht ganz einsatzfähig ist oder pausieren muss oder womöglich gar nicht spielen kann, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Aber ich sehe so keinen Favoriten dran. Das muss ich jetzt auch sagen. Nachdem auch Musetti natürlich hat rausziehen müssen, wie siehst du da die Chancenauswertung oder glaubst du doch, dass Österreich eine Minimalchance hat, wie man immer so schön sagt? Wer das auch gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Wir haben keine Chance und die müssen wir nützen, aber in dem Fall können wir es nicht nützen, das sage ich einmal.
Also insgesamt ist für mich Deutschland Favorit, weil ich glaube, dass Struff auf 2 fast ein Punktegarant ist. Im Tennis kann natürlich immer viel passieren, aber der spielt gegen die Argentinier, spielt er gegen den Echeverri in der Halle. Das muss er gewinnen. Spanien dann Munar, okay, das kann natürlich sein, wenn Alcaraz spielt, wäre Munar 2. Aber ich glaube halt, dass entweder Zverev oder Struff, vielleicht sogar beide, ihre Einzel gewinnen. Aber wenn nicht, dann haben natürlich die Deutschen mit Kravitz und Pütz das beste Doppel dort. Also Vavasori, Polelli, okay, meinetwegen. Aber also ich glaube, dass Deutschland auf jeden Fall ins Finale kommt. Und ich glaube dann, wenn Deutschland im Finale wirklich also wenn Zverev kann gegen Cobolli nicht verlieren, das ist unmöglich. Ich glaube, er hat schon mal geschafft, aber im Grunde genommen ist es unmöglich. Dann glaube ich, dann gewinnen sie es auch. Und das würde mich sehr freuen für viele Leute. Für den Struff würde es mich freuen, weil er ein total lieber Kerl ist. Kevin Kravitz und Tim Pütz, sowieso zwei meiner Lieblingsmenschen auf der Tour und natürlich auch der Kapitän Michael Kohlmann. Und so wie du sagst immer, du hast den Djokovic über die Jahre kennen und schätzen gelernt. Ich komme mittlerweile mit Alexander Zverev auch sehr gut aus und zumindest nach meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich denkt sich der, was will der Trottel von mir. Aber das würde ich dann schon. Also ich würde es, A, ich glaube dran, ich glaube, dass Deutschland das gewinnen wird und B, es würde mich auch freuen, wenn Deutschland gewänne.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe ja eh letztes Mal schon gesagt, da sind wir uns einig, ich weiß gar nicht, also ich kenne den Pütz nicht, den Kravitz schon von seinem früheren Partner her, aber dass das Doppel da leider halt hier nicht so reüssiert hat. Aber ich gebe da auch recht, dass die da natürlich die hohen Favoriten mit sind auf der Doppelseite. Die Italiener wahrscheinlich noch, kann man sagen, in etwa auf Augenhöhe, aber es wäre für den Zverev halt ganz wichtig und vielleicht gelingt ihm ja in dieser mannschaftlichen Konstellation da so ein Boost noch zum Abschied des Jahres, das wäre natürlich super. Ja, das Gewinnen ist immer schwer vorherzusagen. Für mich ist das Ganze so zusammengeschnitten worden, das Format wie einst das Doppel auf der Tour, wo du ja würfeln kannst, du gewinnst einen Satz 6-0, den zweiten verlierst 6-7 und dann verlierst die Match Tiebreak, weiß ich nicht, 16-18. Also das ist für mich, da ist so viel Tagesverfassungsform dann entscheidend über eigentlich Konstanz und so über längere Sicht, glaube ich. Ja. Aber wurscht, es soll so sein. Kannst du mich bitte noch aufklären, weil dahingehend meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Also Italien einmal sicher im Semi. Und wie sind die anderen Begegnungen? Wer kommt dann? Deutschland muss gegen wen zuerst?
Hast also du Deutschland das spielt zuerst, ja natürlich habe ich es parat. Deutschland spielt zuerst gegen Argentinien. Okay, da kann man sagen, Cerundolo ist nicht der Lieblingsgegner vom Zverev. Aber ich glaube, in der Halle sehe ich das so, aber das ist die untere Hälfte. Oben ist eben Italien, Österreich. Dann ist das zweite Spiel Frankreich gegen Belgien.
Ja,
Sisu Bergs oder Bergs und Raphael Collignon werden wahrscheinlich die Einzel spielen. Die haben mit Gille und Fliegen oder Schille, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, ein ordentliches Doppel. Die Franzosen spielen mit Rinderknecht und Moutet, was ich schon wieder ganz witzig finde, ehrlicherweise. Also vielleicht sind die Franzosen sogar meine sentimentalen Favoriten. Corentin Moutet ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Aber das ist oben. Also oben hätten wir da ein Halbfinale, wahrscheinlich Italien gegen Frankreich. Und unten ist eben Spanien gegen die Tschechische Republik. Spanien immer unter dem Vorbehalt, dass der Alcaraz spielt. Und die Tschechen, also wenn irgendeine Nation in letzter Zeit herumgehatscht ist, aber wirklich auf dem allerletzten Zacken, dann waren es die Tschechen. Da waren ja alle verletzt. Lehečka, Menschik, Machac, alle verletzt, ein bisschen zumindest. Und aber sind natürlich gefährlich. Ja, wenn es der Alcaraz nicht spielt, dann glaube ich, dass die Tschechen trotz ihrer Probleme gegen Spanien gewinnen können. Aber das ist unten eben Spanien gegen Tschechien und ganz unten Deutschland, Argentinien. So schaut es aus.
Ja, na die Tschechen, das sind so graue Mäuse von den Namen her und auch, weil der Herr Menzig oder Menschik dort ein einziges Mal das versprochen hat, was man das gehalten hat, was er schon lang für viele versprochen hat, so wollte ich sagen, also da den Djokovic, ich glaube in Miami war es im Finale, geschlagen hat und das Tausender gewonnen hat und dann kam sehr überschaubar, bis gar nichts mehr. Und natürlich der Lehečka zum Schluss jetzt auch zum Lehačka geworden ist, wie du schon gesagt hast. Also der ist ja auch bedient gewesen. Aber von den Namen her wären die für mich mehr als Underdogs. Schauen wir mal, was da wirklich dann dabei herauskommt. Der Novak, ja, das hast du schon gesagt, hat leider den Hut genommen. Mir ist entgangen, ich habe es jetzt gelesen, glaube ich, bei euch, 17 Mal war der für Österreich im Einsatz beim Davis Cup. 85 habe ich gewusst, dass er in der Weltrangliste einmal war, aber es irgendwie ist er dann jetzt leider die letzten 1,5 Jahre, da war er dann schon kaum noch auf irgendeinem Radar von der Bedeutung von Turnieren her. Ne?
Leider, weil gerade im Davis Cup hat der Dennis immer, finde ich, sehr gut gespielt. Übrigens 2018 in Graz erinnere ich mich noch sehr, sehr genau, den Alex de Minaur geschlagen, der damals natürlich noch nicht so gut war, wie er jetzt ist, aber der Dennis war schon ein guter.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.